Das Ergebnis meiner Schwierigkeiten hängt nicht von der Art der Schwierigkeiten ab, sondern davon, wie ich mit ihnen umgehe. Ich kann sie annehmen, in Glauben und in Zustimmung, oder ich kann mich dagegen auflehnen und sie zurückweisen. Doch was sie hervorrufen, wenn ich mich auflehne und sie zurückweise, wird alles andere sein als ein reifer Charakter. Im Geist des Vertrauens akzeptiert, kann Einsamkeit zur Reife des Charakters beitragen. Selbst das Ertragen von Trennung und Schweigen und, was das Schwerste von allem ist, von Ungewissheit, kann in uns eine feste Hoffnung erzeugen. Mir wurde klar, dass die geistlichen Lektionen nicht dann gelernt werden, wenn Gott uns unseren Willen lässt, sondern dann, wenn er uns warten lässt und diese Zeit mit uns in Liebe und Geduld durchsteht, bis wir aufrichtig beten können, was Jesus seine Jünger gelehrt hat: Dein Wille geschehe. Das zu akzeptieren, was es auch immer bedeutet, ist der große Sieg des Glaubens, der die Welt überwindet. Diese Sätze sind alles Zitate von der Elisabeth Elliot, die habe ich als 19-Jährige in mein Tagebuch geschrieben. In einer Zeit, was mir nicht so gut gegangen ist und wo ich eben gerade mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Ich habe zwar keinen dramatischen Schicksalsschlag erlebt, aber die Ehe von meinen Eltern, die schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, von der chronischen Depression von meinem Vater ist überschattet gewesen. Die ist definitiv auseinander. Und die beiden, die haben sich im Blick auf ihre Trennung doch ziemlich gestritten über einiges, vor allem über die Finanzen, wie es halt oft ist. Und ich bin als Älteste Tochter dann da irgendwo immer wieder ein bisschen involviert worden, um Hilfe gebeten worden. Meine Mutter hat auch sehr Mühe gehabt mit den jüngeren Geschwistern in der Erziehung und das ist einfach alles bei mir gelandet. Ich bin dann da irgendwo auch so ein bisschen zwischen den Fronten gestanden. Meine Eltern waren sich dann noch nicht bewusst gewesen, wie ungesund das ist. Und ich habe dann auch noch nicht gelernt, mich gut abzugrenzen. Und so habe ich mich dann wirklich oft so ein bisschen überfordert gefühlt. Und auch einsam, weil es immer um ihre Probleme gegangen ist und nie um mich. Ich war in dieser Zeit auch unglücklich verliebt gewesen, nachdem ich über ein Jahr lang den Eindruck hatte, da bahnt sich langsam etwas an, hat sich plötzlich gezeigt, nein, das ist nicht der Fall. Ich denke, das ist eine Erfahrung, die gehört zu diesem Alter irgendwo einfach auch dazu. Und heute bin ich sehr, sehr dankbar. Also, ich bin überzeugt davon, dass mein damaliger Merli-Prinz nicht halb so gut zu mir gepasst hat wie der Daniel. Aber es war dann eine grosse Enttäuschung, die mich viel Tränen gekostet hat und auch viel Unsicherheit im Blick auf meine Zukunft ausgelöst hat. Und kurz vor der Matur war die Zukunft eh ein grosses Thema, was ich dann nachher machen wollte. Ursprünglich bin ich als Gymi mit dem Plan Jus zu studieren, also ich habe Wirtschaftsgymi gemacht. Oder habe noch so überlegt, habe Bibliothekarin, ja sehr gerne gelesen, wäre auch noch eine Option. Aber plötzlich war immer öfter der Gedanke da gewesen, mach ein Theologiestudium. Und ich habe gespürt und durch verschiedene Umstände auch bestätigt bekommen, dass das nicht einfach meine eigenen Gedanken sind, sondern dass Gott da zu mir redet. Und jetzt ist es so gewesen, dass mich theologische Fragen schon interessiert haben, aber ich war dann so geprägt gewesen und dazumals auch selber noch der Überzeugung, dass Frauen nicht sollen predigen und leiten. Und was soll ich denn bitte schön mit einem Theologiestudium machen, oder? Auf was lohne ich mich ein und was bedeutet das für mein Leben? Vielleicht kann ich hier hier zu Liestl noch eine kurze Anekdote einfügen. Es hat sich dann natürlich durch mein Theologiestudium schon manches verändert in meiner Haltung. Und dann auch, als wir hier auf Liestl kamen. Ich weiss noch, als wir das erste Mal hier im Gottesdienst gesessen sind, dort hinten sind wir hingesessen als Familie. Und dann hat Martina Glor Predigt gehabt. Es war eine ganz tolle Predigt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie predigt. Aber es war so herzig. Neben uns ist eine alte Dame gesessen. Und als sie gehört hat, dass wir das erste Mal da sind, hat sie sich entschuldigt. Und hat gesagt, jetzt haben wir doch zwei Prediger. Und ausgerechnet, wenn ihr das erste Mal kommt, predigt eine Frau. Und ich habe dann so schmunzeln, weil ich doch selber den ganzen Prozess durchgemacht habe und gefunden habe, es ist nicht nur eine Frau, sondern es ist toll, dass eine Frau predigt. Das mal so ein bisschen zu meinen Erfahrungen hier zu Liestel, wo ich sehr ermutigt wurde, eben auch selber dann mal dafür zu stehen. Also an diesem Tisch bin ich auch schon gestanden. Ich bin sehr gefördert worden. Aber eben, zu dieser Zeit konnte ich mir das noch gar nicht vorstellen. Und diese Fragen, die haben mich wirklich beschäftigt und umgetrieben. Und in dieser Zeit haben mich die Worte von der Elisabeth Elliot, die ich euch vorher vorgelesen habe, getroffen und auch herausgefordert. Sie haben mir bewusst gemacht, dass Schwierigkeiten zum Leben dazugehören. Natürlich bei allen unterschiedlich, aber ich glaube, auch hier, heute Morgen in diesem Raum, es gibt niemanden hier, der sagen kann, hey, mir geht es immer nur gut, mein Leben ist ohne Probleme. Wir sind noch nicht im Himmel. Und wenn ich ein Leben ohne Probleme anstrebe, dann werde ich immer wieder enttäuscht und unglücklich sein. Weil es einfach nicht geht. Die Worte von Elisabeth haben mir aber auch bewusst gemacht, dass ich meinen Problemen nicht einfach ausgeliefert bin, sondern dass ich einen Handlungsspielraum habe. Ich entscheide, wie ich darauf reagiere. Ich entscheide, ob ich mich im Selbstmitleid innen verliere oder ob ich meine Schwierigkeiten als Herausforderung zum Reifen, als geistliche Lektion anschaue. Und sie haben mir gezeigt, dass ich sie allem letztlich nicht mit den Umständen, nicht mit anderen Menschen, sondern mit Gott selber zu tun habe. Und dass es im Kern immer wieder darum geht, dass sie Wille in meinem Leben die oberste Priorität hat und dass ich im Gehorsam bin, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Die Frage ist, glaube ich, dass die Pläne von Gott für mein Leben, dass die gut sind? Kann ich und will ich ihm vertrauen? Und wie viel darf mich das Vertrauen kosten? Elisabeth Elliot, die hat diese Sätze nicht einfach aus dem Ärmel geschüttelt, sondern sie hat sie selber erlebt. Sie ist als Elisabeth Howard 1926 in Belgien auf die Welt kam, als Tochter von amerikanischen Missionaren, die kurz darauf dann wieder in die USA zurückgereist ist. Und so ist sie in der Stadt Philadelphia mit 5 jüngeren Geschwistern aufgewachsen. Und ihre Eltern, die haben aber nach wie vor mit vielen Missionaren Kontakt gehabt und haben die auch zu sich eingeladen. Und so hat Elisabeth das von klein auf mitbekommen. Für sie waren die Begegnungen sehr eindrücklich gewesen und sie hat auch schon früh den Traum gehabt, selber Missionarin zu werden, beziehungsweise Bibelübersetzerin. Und darum ist sie als junge Frau ans Wheaton College und hat dort Griechisch und Linguistik studiert. Dort hat sie dann den Jim Elliot gelernt kennen, der ebenfalls das Ziel hatte, in die Mission zu gehen. Das war der Zimmerkollege von ihrem Bruder. Und so sind sie miteinander in Kontakt gekommen. Und langsam aber sicher haben sie sich ineinander verliebt. Kurz vor ihrem Studienabschluss hat der Jim ihr eröffnet, ich liebe dich. Aber Gott hat mich berufen, alleine zu bleiben. Vielleicht für immer, vielleicht auch nur für die nächsten paar Jahre. Elisabeth hat später ein Buch über ihre Geschichte mit dem Jim geschrieben, «Eine harte Liebe». Das ist das Buch, das ich eben mit 19 gelesen habe, das mich dort so geprägt hat, wo ich jetzt auch ein paar Sätze daraus vorgelesen habe. Und dort beschreibt sie die Situation so. Regenbogen entstehen, wenn Sonnenlicht und Regen zusammentreffen. Das Sonnenlicht, das meine Welt in leuchtenden Farben erstrahlen ließ, war das Wissen, dass Jim Elliot mich liebte. Der Regen war die zweite Mitteilung, die er mir machte, als wir im Gras an der Lagune saßen. Dass Gott ihn zur Ehelosigkeit berufen hatte. Vielleicht fürs ganze Leben. Vielleicht auch nur, bis er die ersten Erfahrungen an dem Ort gemacht hätte, an den Gott ihn als Dschungelmissionar schickte. Ältere Missionare hatten ihm gesagt, dass für manche Aufgaben alleinstehende Missionare nötig seien, weil Verheiratete sie einfach nicht tun könnten. Es gab Gebiete, in die Frauen nicht gehen konnten. Jim glaubte ihnen und weihte sich selbst dem Junggesellenleben, solange der Wille Gottes es erforderte. Sehr schwer war für beide. Aber sie haben sich an das gehalten. Ihre Wege haben sich getrennt. Und sie haben sich unabhängig voneinander auf die Mission vorbereitet, beziehungsweise sie dann auch ausgereist. Zwar sind beide nach Ecuador gegangen, aber nicht zusammen. Der Jim ist tatsächlich in einer Pionierarbeit, wo er unter einfachsten Bedingungen und wirklich total ohne Privatsphäre tief im Busch gelebt hat. Und es ist 5 lange und schwierige Jahre gegangen, bis sie sich über das Ja von Gott dann sicher waren und am 8. Oktober 1953 in Quito geheiratet haben. Im Februar 1955 ist ihre Tochter Valerie auf die Welt gekommen. Das Glück war perfekt. Und in dieser Zeit haben Jim und 4 andere junge Männer von ihrer relativ sicheren Missionsstation aus mit einem kleinen Flugzeug Kontakt aufgenommen zu einem Stamm, der bis dann völlig unerreicht war. Die Waurani, Huarawani, sagt man heute, denn sie waren bekannt als die Aucas. Und zwar sind sie mit dem Flugzeug enge Kreise über dem Stammesgebiet geflogen und haben in einem Korb, so an einer langen Leine, an einem langen Seil, haben sie Geschenke runtergelassen, bei Sichtkontakt, dann freundliche Gesten gemacht und irgendwo einfach versucht, das Vertrauen von diesen Menschen zu gewinnen. Das hat irgendwie klappt, ist offenbar verstanden worden. Die Menschen, die haben zurückgewunken, die haben ihrerseits, wenn der Korb unten war, Geschenke von sich reingelegt und es dann wieder raufgelassen. Und so haben die Männer nach mehreren Monaten gewagt, nicht nur drüber zu fliegen, sondern in diesem Gebiet zu landen, auf einer Sandbank in der Nähe von diesem Ort und sind dort dann ausgestiegen. Die erste persönliche Begegnung, da sieht man hier die Foto, die war sehr freundlich. Aber 2 Tage später, am 8. Januar 1956, haben sie ein paar Krieger von diesem Stamm überfallen und mit ihren Speeren umgebracht. Frühere Tagebucheinträge von Jim haben so eine ganz besondere Bedeutung bekommen. Er hat geschrieben, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Ich trachte nicht nach einem langen Leben, sondern nach einem erfüllten, gleich dir, Herr Jesus. Das war ein harter Schicksalsschlag für Elisabeth, das könnt ihr euch sicher vorstellen. Zuerst so lange gewartet und dann nach nur gut 2 Jahren Ehe ist sie allein mit ihrer kleinen Tochter da gestanden. Sie ist aber in Ecuador geblieben und hat sogar gebetet, dass auch sie bereit sei, wenn Gott sie zu den Aucas schicken würde. Und tatsächlich hat sich dann ein Kontakt mit 2 Frauen aus diesem Stamm ergeben. Von denen hat Elisabeth die Stammessprache gelernt und 1958 ist sie mit der Rachel Saint, der Schwester vom Pilot, der ebenfalls getötet wurde, zu ihnen in die Dschungel gezogen. Viele sind zum Glauben an Jesus gekommen. Auch einige von den Mördern. Nicht zuletzt, weil sie eben die Liebe, die Vergebung von diesen beiden Frauen so tief berührt hat. Elizabeth Elliot hat über das ein weiteres Buch geschrieben, «Die Mörder, meine Freunde». Und dort drückt sie es so aus. Ich habe für Jims Bewahrung gebetet, für seine leibliche Bewahrung. Der Herr erhörte mich im Blick auf die Ewigkeit. Er schützte uns vor Ungehorsam und bewirkte durch Jims Tod Dinge, deren Ausmaß erst die Ewigkeit offenbar machen wird. Das stärkt in mir persönlich das Verlangen, sie zu erreichen. Weil Jesus Christus für alle gestorben ist, interessiert mich die Errettung aller. Aber die Tatsache, dass Jim aus Liebe zu den Aukas starb, intensiviert meine Liebe zu ihnen. Elisabeth und ihre Tochter Valerie, die haben 2 Jahre lang bei den Aukas gelebt und anschliessend noch bei einem Nachbarsvolk, bei den Quechuas, bevor sie dann 1963 zurück in die USA sind gegangen. 1969 hat Elisabeth zum zweiten Mal geheiratet. Leider ist ihr Mann, er ist auch schon ein bisschen älter gewesen als sie, nach nur 4 Jahren an Krebs gestorben und sie ist wieder alleine gewesen. Ein Schicksalsschlag mehr, der ihr Vertrauen auf die Probe gestellt hat. 1977 hat sie dann zum dritten Mal den Schritt vor den Altar gewagt. Der Lars Gren ist ein bisschen scherzhaft und liebevoll der dritte Mr. Elliot genannt worden. Und er ist dann der Elisabeth erhalten geblieben, bis sie am 15. Juni 2015 im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Und das waren dann doch noch viele Jahre gewesen, wo sie gemeinsam zum Teil gereist sind, wo sie Vorträge gehalten haben. Elisabeth war auch an der Entstehung der New International Version Bible beteiligt gewesen. Moderne Bibelübersetzung, so ein bisschen vergleichbar der Hoffnung für alle im Deutschen. Und sie hat ganz viele Artikel und Bücher geschrieben und hat auch ein eigenes Radioprogramm gehabt, wo sie ihre geistlichen Erkenntnisse und Erfahrungen weitergegeben hat. Die Sendungen hat sie meistens mit dem gleichen Satz angefangen. Du wirst mit ewiger Liebe geliebt. Das sagt die Bibel. Und unter dir sind die ewigen Arme. Das war ihre tiefste Überzeugung, die sie durch all ihr Leid durchgetragen hat und für viele zu einer Ermutigung hat werden. Gott ist Liebe. 100% Liebe. Und wenn er uns schwere Wege führt, dann macht er das nicht für uns irgendwie zu quälen, sondern er macht es mit einem höheren Ziel. Er hat nicht nur unsere kurze Lebenszeit hier auf dieser Erde im Blick, sondern die ganze Ewigkeit. Und ähnlich wie Jesus vom Weizenkorn geredet hat, wo nur Frucht bringt, wenn es in die Erde fällt und stirbt, hat sie den Vergleich von einer Eichel und einer Eiche gebraucht. Denken wir an eine Eichel. Sie ist ein wunderbares kleines Ding, vollkommen in ihrer Anlage und ihrem Bau, mit einer Zielsetzung und vollkommenen Funktionen. Denken wir weiter an eine wundervolle große Eiche. Gottes Ziel, als er die Eichel werden ließ, war der Eichbaum. Seine Absicht mit uns ist, dass wir zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi gelangen. Viele Tode müssen gestorben werden, bis wir dieses Maß erreichen. Viel Loslassen muss geschehen. Wenn wir die Eiche ansehen, denken wir nicht mehr, dass der Verlust der Eichel so sehr groß gewesen ist. Je mehr wir den Plan Gottes für unser Leben akzeptieren, desto weniger schrecklich werden die Verluste uns erscheinen. Der Same, weiß nicht, was geschehen wird. Er kennt nur das, was gerade geschieht. Das Fallen, die Dunkelheit, das Sterben. Die Eichel tut das, wozu sie gemacht ist, ohne ihren Schöpfer mit Fragen zu quälen über das Wann und Wie und Warum. Wir, denen Verstand und Wille und eine Menge von Wünschen gegeben sind, die wir gegen das göttliche Schnittmuster setzen können, sind aufgefordert, ihm zu glauben. Und wir haben die Möglichkeit, ihm zu vertrauen, weil er uns sagt: Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wann werden wir es finden? Fragen wir. Die Antwort lautet: Vertraue mir. Wie werden wir es finden? Und wieder heißt die Antwort: Vertraue mir. Warum muss ich mich selbst verlieren? Fragen wir hartnäckig. Die Antwort heißt: Schau auf die Eichel und vertraue mir. Die bedingungslose Hingabe und das Vertrauen von der Elisabeth Elliot, die faszinieren mich bis heute und fordern mich auch immer wieder raus. Ja, es ist so, wir alle erleben Schwierigkeiten. Manchmal sogar wirklich schlimme Verluste und Schicksalsschläge. Und da möchte ich wirklich nichts kleinreden oder irgendwie beschönigen. Und ich glaube, dass wir dann auch in erster Linie gefragt sind, für mit den Trauernden und mit den Leidenden mitzufühlen und Klage vor Gott auch zuzulassen. Der Weg vom Vertrauen, den Elisabeth hier beschreibt, der braucht Zeit. Und der kann vor allem nicht einfach von aussen, von anderen Menschen irgendwie eingefordert werden. Wir stehen aber alle ganz persönlich immer wieder vor der Frage, oft auch in kleinen Alltagssituationen. Uns ist es zum Beispiel eben so gegangen, wo die Frage im Raum ist gestanden: Sind wir bereit, die Schöftel wieder loszulassen? Wir stehen immer wieder vor der Frage: Setzen wir Gott und sein Reich wirklich an die erste Stelle? Sind wir bereit, Jesus nachzufolgen und sein Willen zu tun? Auch wenn es das etwas kostet. Auch wenn es uns vielleicht sogar viel kostet. Glauben wir, dass das wert ist? Und dass Jesus uns wirklich das Leben in Fülle wird schenken. Ich möchte Elisabeth Elliot nicht auf ein Podest stellen. Sie war ein Mensch mit Schwächen und Fehlern, wie wir alle. Und ihren Ansichten auch wirklich so ein Kind von ihrer Zeit, sehr prägt vom amerikanischen Evangelikalismus von den 40er, 50er Jahren. Gerade was Trauen und das Verhalten von Mann und Frau angeht, da hat sie sehr pointierte Meinungen gehabt, die heute kritisiert werden. Und wo ich auch würde sagen, dass sie manchmal, glaube nicht biblische Wahrheiten sind, die sie vertreten hat, sondern einfach so damals übliche Klischees. Aber sie war zweifellos eine Frau, die bereit war, Gott ihr Vertrauen zu schenken. Und ihn als die oberste Priorität, ihn als der höchste in ihrem Leben zu haben, nicht nur mit Wort, sondern auch mit ihrem ganzen Leben. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das von ihr lernen können. Das Vertrauen in diesen grossen, unfassbaren Gott, dass er es wirklich gut meint mit uns. Dass er nicht nur gross und manchmal unverständlich ist, sondern dass er vor allem auch 100% Liebe ist. An dem festhalten, das ist das Geheimnis eines reifen und eines starken Glaubens. Schliessen möchte ich noch mit ein paar kurzen, prägnanten Zitaten von der Elisabeth Elliot, die ihre Botschaft gut auf den Punkt bringen. Wenn Gott etwas verweigert, geschieht es immer aus Gnade. Ich brauche den Weg nicht zu kennen, ich brauche nur dem Führer zu vertrauen. Und ganz zum Schluss, das, was wir schon gehört haben und was jetzt auch zum nächsten Lied wieder passt. Gott schreibt die Musik unseres Lebens nicht ohne einen Plan. Aber es liegt an uns, den Takt zu erkennen und über Pausen nicht bestürzt zu sein. Amen.